Liegt die Säule 3 Angeld auf einem Konto mit Minizinsen? Ein Wechsel lohnt sich und kostet nichts. Investiere langfristig in Wertschriften. Mit True Wealth, die Vorsorge-App mit 0% Verwaltungsgebühr.
Heute bei «Apropos» Zwangssterilisierungen im Dritten Reich. Rund um den Zweiten Weltkrieg hat man Menschen gegen ihren Willen unfruchtbar gemacht. Es ist ein weiteres dunkles Kapitel der Nationalsozialisten. Die Nazis wollten, dass nur, in Anführungszeichen, gesunde Menschen Kinder zeugen dürfen, unter dem Vorwand der sogenannten Rassenhygiene. Jetzt wird dank einer Historikerin bekannt, dass es auch Schweizer Opfer gegeben hat. Sophie Küsterling hat das aufgearbeitet.
Was mich aber überrascht hat, ist, dass es überhaupt Schweizer NS-Zwangssterilisierte gegeben hat, weil es hat bislang keinerlei Forschung dazu gegeben. Es ist nicht im öffentlichen Bewusstsein. Und das, obwohl ein Teil der Akten im Rahmen der UEK Schweiz seit dem Weltkrieg angeschaut worden sind. Und dass das selbst mich als Historikerin, die sich täglich mit diesem Thema beschäftigt und auseinandersetzt, überraschen kann, zeigt auch, wie gross die Forschungslücke überhaupt ist oder gesehen ist.
Warum ist das bisher im Verborgenen geblieben? Wer ist damals Opfer geworden von Zwangssterilisierungen und haben die Schweizer Behörden weggeschaut? Wir beleuchten das heute in einer neuen Folge von «Apropos», einem täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Berner» und der «Basler Zeitung». Uns zugeschaltet ist unser Romandie-Korrespondent Benno Tuchschmid, der sich mit den Gräueltaten im Dritten Reich ziemlich gut auskennt. Ich bin Alex Aregger. Hoi Benno.
Hoi Alex.
Dein Interesse an Schweizer Opfern in der Zeit der Nationalsozialisten, das kommt nicht von ungefähr. Erzähl mal.
Ich habe 2019 mit zwei Journalistenkollegen, Bald Spöri und René Staubli, ein Buch geschrieben mit dem Titel «Die Schweizer KZ-Häftlinge». Und dort haben wir zum ersten Mal so aufgezeigt, dass es auch Schweizer gibt, die im KZ ermordet worden sind und aufgezeigt, wie viele das waren, über 400 waren und haben versucht, unter anderem auch aufzuzeigen, was die offizielle Schweiz gemacht hat, um denen zu helfen, oder eben nicht gemacht hat, um denen zu helfen. Und für mich, ganz rein persönlich, ist das wahrscheinlich die längste Recherche, die ich je gemacht habe, fast 4 Jahre an dem Buch geschafft, und es ist für mich sicher auch, ja, so das Wichtigste, was ich bis jetzt gemacht habe. Aber, um jetzt auf das Thema zu kommen, wo wir darüber reden, etwas, was mir wirklich bis heute in den Knochen steckt aus dieser Recherche, ist die Reaktion von der Schweizer Behörden quasi auf die Landsleute, die an Leib und Leben bedroht sind durch das Dritte Reich. Und an diese Reaktion habe ich mich jetzt auch erinnern gefühlt, ja, als ich die Arbeit gelesen habe von der Sophie Küsterling, weil sie nämlich ja sehr ähnlich war.
Genau, wir haben schon im Vorgespräch festgestellt, es gibt da einige Parallelen zu dem Kapitel, das wir heute aufrollen. Zu dem kommen wir später etwas vertiefter. Vorher wollen wir zuerst mal kurz über die Zwangssterilisierungen reden. Was versteht man darunter?
Das ist, wie du gesagt hast, oder? Es ist eigentlich Männer oder Frauen gegen ihren Willen unfruchtbar macht, weil man vereinfacht gesagt will verhindern, dass sie sich fortpflanzen. Also, das tönt fast nach Zucht und das ist eigentlich auch genau die Idee dahinter.
Sind von dem vor allem Frauen betroffen gewesen oder beide Geschlechter gleich? Weiss man das?
Es sind Frauen und Männer betroffen gewesen, aber die weiblichen Opfer sind in der Mehrheit gewesen.
Wir reden auch vom sogenannten eugenischen Gedankengut. Kannst du uns das ein erklären?
Ja, das ist eigentlich der ideologische Unterbau von diesen Zwangssterilisierungen. Das ist aus heutiger Sicht, muss man sagen, eine pseudowissenschaftliche Bewegung. Oder? Damals hat man wirklich Wert darauf gelegt, dass das wissenschaftlich ist. Oder? Das war im späten 19. Jahrhundert bis weit ins 20. Jahrhundert populär gewesen, auch in der Schweiz. Unter anderem sehr stark in der Schweiz, muss man sagen, das erste Gesetz, wo Zwangssterilisierungen quasi legalisiert hat, ist im Kanton Waadt in Kraft getreten. Also die Schweiz hat einen wichtigen Ort in der Geschichte der Eugenik. Und das eugenische Gedankengut basiert darauf, der Annahme, oder, dass man quasi genetische Qualität in Anführungszeichen von der Menschheit kann verbessern kann, wenn man Menschen, die als ich sage es jetzt so, wie man es früher gesagt hat, oder, als minderwertig geltet von der Reproduktion ausschliesst. Genau. Und ist ein Gedankengut, wo insbesondere unter den Nazis dann auf die Spitze getrieben worden ist. Die Nazis sind in Deutschland 1933 an die Macht gekommen, schon 1934, oder ist das Gesetz zur Verhütung von der erbkranken Nachwuchs in Kraft getreten. Und das ist wie der Startschuss gewesen für das grösste Eugenik Programm, das sie gegeben hat.
Wer war von dem betroffen gewesen, respektive auf wer haben sie dort abgezielt?
In Deutschland von den 30er Jahren kann man es sehr genau sagen, oder? Weil es hat wirklich das Gesetz gegeben, oder? Und in dem Gesetz hat es eine Liste gegeben, wo so vermeintliche Erbkrankheiten aufgelistet hat, wo quasi eine Sterilisierung bedingt sind. In erster Linie Leute gewesen, die eine Beeinträchtigung haben, eine kognitive Beeinträchtigung oder eine körperliche Beeinträchtigung. Und die Zahl, wenn man vielleicht noch nach dem, um das, auf das noch einzugehen, oder? Also, das sind Hunderttausende, die betroffen gewesen sind. Man geht, von über 350.000 Opfern aus während der NS-Diktatur.
Du hast dann mal einen sehr eindrücklichen Text geschrieben, den wir natürlich verlinken im Episodenbeschreibung. Dort innen sieht man auch, es hat sogar so Posterwerbungen gegeben. Mit denen hat man das Programm so ein bisschen beworben, oder?
Ja, das irrsinnige Ideal, oder, vom Nationalsozialismus ist der arische Mensch gewesen, oder, stark, gesund, wenn möglich noch blond und blauäugig, oder, und das ist quasi wie das Ideal gewesen, und alles, wo das Ideal vermeintlich gestört hat durch eine Andersartigkeit, oder, ist minderwertig gewesen und hat müssen ausgemerzt werden, entweder später, wie man sieht, dann auch in Konzentrationslager durch quasi Massentötungen, aber in einem frühen Stadium von der NS-Diktatur eben durch so Massnahmen wie die Eugenik-Programme. Und ja, hinter dem ist wirklich so, dass eben das auch propagandistische Ziel war von dem Super-Arier, von diesen Bilderbuch-Germanen.
Was wir jetzt neu wissen über das Eugenik-Programm, das du vorher erklärt hast, es sind auch Schweizerinnen und Schweizer betroffen gewesen.
Ja, genau. Das Wissen verdanken wir der Basler Historikerin Sophie Küsterling. Sie hat die Fälle mühselig und mit ganz viel Archivarbeit zusammengetragen. Und genau, wir wissen jetzt von mindestens 31 Fällen, wo Schweizerinnen und Schweizer in Deutschland zwangssterilisiert werden.
Haben Sie die Ergebnisse überrascht, die Historikerin?
Ich glaube, die Zahl allein hat sie nicht überrascht, sagt sie, weil man tatsächlich weiss, oder dass es gegen die 400.000 Zwangssterilisierte gegeben hat während der NS-Diktatur, aber etwas anderes hat sie doch überrascht.
Was mich aber überrascht hat, ist, dass es überhaupt Schweizer NS-Zwangssterilisierte gegeben hat, weil es hat bislang keinerlei Forschung dazu gegeben. Es ist nicht im öffentlichen Bewusstsein. Und das, obwohl ein Teil der Akten im Rahmen der UEK Schweiz seit dem Weltkrieg angeschaut worden sind. Und dass das selbst mich als Historikerin, die sich täglich mit diesem Thema beschäftigt und auseinandersetzt, überraschen kann, zeigt auch, wie gross die Forschungslücke überhaupt ist oder gesehen ist.
Was weiss man über die Schweizer Opfer? Warum sind gerade sie ausgesucht worden?
Also unter diesen 31 Fällen von Männern und vor allem Frauen, muss man sagen, oder, das sind eigentlich alles Auslandschweizerinnen gewesen. Also das heisst, Schweizer Bürger und Bürgerinnen, die in Deutschland gelebt haben. Es stammen fast alle aus eher einfachen Verhältnissen und haben eine psychiatrische Diagnose oder eine kognitive Beeinträchtigung gehabt.
Ein Opfer davon war Ida. So hast du ihre Geschichte auch in deinem Text ausführlicher behandelt. Wie geht ihre Geschichte?
Ida ist eine 35-jährige Frau, die in Hauingen, wenige Kilometer von der Schweizer Grenze, aufgewachsen ist. Das ist eine Nähe von Rien-Basel. Und sie hat eine Form von Epilepsie gehabt. Und die Epilepsie, das ist eben eine von denen, quasi von diesen Krankheitsbegriffen gewesen, die in dem Gesetz aufgeführt gewesen sind. Und so ist sie in den Fokus von der Behörden gekommen. Und speziell auch in einem Fall ist, dass wir tatsächlich noch Dokumente haben, Briefe haben von ihrem Vater, wo sehr eindrücklich sind, weil er alles macht, was in ihrer Macht ist, um seine Tochter zu beschützen. Er schreibt einen Brief an ein Gericht in Lörrach in Süddeutschland, droht auch so ein bisschen mit dem Eingreifen von der Schweizer Behörden. Und zu diesen Dokumenten spricht wirklich die Verzweiflung von einem Vater, wo seine Tochter in Gefahr sieht. Und das ist sehr, sehr eindrücklich.
Was hat er denn für Möglichkeiten gehabt überhaupt, um sich zu wehren?
Ja, er hatte am Anfang tatsächlich schon noch Möglichkeiten gehabt. Man muss daran denken, anfangs in den Jahren 34, 35, da hat es zumindest den Anschein von einem Rechtsstaat noch gegeben in Deutschland. Das heisst, er hat formal sich können bei einem Gericht, Gesundheitsgericht haben die geheissen, hat sich dort können melden, können einen Kurs machen und sagen, ihre Kurse sind in den meisten Fällen abgelehnt worden, aber es hat zumindest Möglichkeiten gegeben. Später bei der KZ zum Beispiel nicht mehr der Fall war. Genau, und das hat er versucht, der Vater von Ida.
Und hat er Gehör gefunden dafür?
Nein, er hat kein Gehör gefunden, dass das Gesuch ist abgelehnt wurde.
Die Historikerin Sophie Küsterling, die du vorhin erwähnt hast, die eben die Zwangssterilisierungen untersucht hat, sie hat sich auch angeschaut, wie sich Behörden verhalten haben. Was hat sie dort festgestellt?
Ja, ich habe sie gefragt, was haben die Schweizer Behörden gemacht, um quasi ihren Landsleuten in dieser Notlage zu helfen. Und ihre Antwort war, nicht viel. Die Schweiz hat, laut Sophie Küsterling, sehr selektiv geholfen. Also das heisst, sie hat immer den Einzelfall angeschaut und dann entschieden, ob die Betroffenen quasi ja, würdig gewesen sind, dass sich die Schweiz für sie einsetzt. Und sie haben sich dagegen entschieden, quasi generell zu intervenieren. Oder das zeigt ein bisschen vielleicht auch die Einstellung der Schweizer Behörden dann. Das heisst, man hat nicht wollen, ja, sich generell und grundsätzlich mit den Deutschen für seine Landsleute einsetzen, sondern man hat quasi geschaut, ist jemand eine Intervention wert. Und bei dieser Bewertung hat es auch charakterliche Bewertungen eine Rolle gespielt, das Verhalten hat eine Rolle gespielt. Es hat, ja, genau, es sind eigentlich in einem gewissen Sinn sind Schweizer Behörden schon zu Richter geworden, die entschieden haben, ob jemand Hilfe verdient oder nicht.
Kannst du ein Beispiel machen?
Ja, es gibt den besonders krassen Fall von der Gertrud R., wo Sophie Küsterling ihre Arbeit herausarbeitet.
Sie ist durch Heirat-Schweizerin geworden. Ihr Ehemann hat angeblich vor der Heirat nicht gewusst, dass er Schweizer ist, hat aber dann trotzdem das Schweizer Konsulat in Hamburg um Rat gefragt, wo seine Frau 1937 hätte zwangssterilisiert werden. Der Schweizer Konsul, der Henri Dumont, hat den Fall als uninteressant angeschaut, weil das Ehepaar 3 Kinder hatte. Der Mann war zum Zeitpunkt arbeitslos und die Frau hat als in Anführungs- und Schlusszeichen minderwertig und erbkrank gegolten und ist bereits schon mal geschieden gewesen. Und das hat alles nicht der Vorstellung entsprochen, wie eine gute Auslandsschweizer oder eine gute Auslandsschweizerin sein hätte oder sich zu benehmen hätte.
Der zuständige Schweizer Konsul, oder, hat dann gefunden, dass eine Rückkehr in die Schweiz, in die Heimatgemeinde eigentlich nicht erfreulich wäre und hat ein paar sogar verschwiegen, dass sie die Schweiz könnten zurückkehren und so der Zwangssterilisation zu kommen. Also, man hat in dem Sinne eigentlich wirklich keine Hilfe geleistet.
Und dann? Was ist denn passiert?
Also, Gertrud, er ist am Schluss nicht zwangssterilisiert worden, aber nicht, weil die Schweizer Behörden irgendetwas gemacht hätten, um ihr zu helfen. Es war, weil ihr Mann Beschwerden eingereicht hat bei der zuständigen Justiz und mit dem erfolgreich war.
Du hast am Anfang unseres Gesprächs schon ein bisschen erwähnt und eben auch erklärt, du hast selber lange recherchiert und ein Buch mitgeschrieben zu Schweizer Häftlingen in Konzentrationslager. Welche Parallelen siehst du jetzt zu den Opfern von diesen Zwangssterilisierungen?
Ja, ich glaube, die Parallele ist, dass ein grosser Teil von diesen Opfern, sei es jetzt bei Zwangssterilisierungen oder in Konzentrationslagern von der Schweizer Behörde, eigentlich als Bürger zweiter Klasse gesehen worden ist. Oder sich mal in Erinnerung gerufen, um was für Opfergruppen das es geht. Oder es geht bei den Zwangssterilisierungen um psychisch Beeinträchtigte, körperlich Beeinträchtigte. Im Fall von der KZ-Opfer um Juden, Linke, Homosexuelle, Sinti und Romas, Widerstandskämpfer. Und das alles sind Leute gewesen, die in der Schweiz von damals in den Augen quasi von den Entscheidungsträgern in dem Verwaltungsapparat oftmals der Hilfe nicht würdig gewesen sind. Ich würde sogar sagen, in gewissen Fällen ist man sogar froh gewesen, in Anführungszeichen, dass sich die Deutschen um die Leute kümmern. Es gibt ein Zitat von einem hohen Beamten im Aussendepartement, wo Sophie Küsterling in ihrem Artikel anfügt und paraphrasiere es jetzt ein bisschen, oder? Aber er sagt, eigentlich Sterilisierungen sind nicht das Dümmste, was im Dritten Reich passiert sind. Und das zeigt so ein bisschen in gewissen Bereichen, ja, hat der Schweizer Staat und die NS-Diktatur die gleichen Menschen im Visier gehabt, sag es mal so.
Jetzt konkret bei den Zwangssterilisierungen, wer wäre konkret in der Verantwortung gewesen, die vulnerablen Menschen davor zu schützen? Also hätten sie wirklich mehr können machen?
Ja, sie hätten können mehr machen, oder? Ich meine, das ist tatsächlich, die Frage ist gut, oder? Weil gerade in dieser Zeit die Frage vom Handlungsspielraum der Behörde schon eine wichtige ist, oder? Aber da muss man tatsächlich sagen, haben auch die deutschen Behörden für ausländische Betroffene die Möglichkeit von der Ausreise in das Heimatland, in dem Fall in die Schweiz, wirklich aktiv angebracht. Also sie haben gesagt, also entweder lasst ihr euch zwangssterilisieren, ihr geht freiwillig in eine Anstalt oder ihr reist zurück in euer Heimatland. Das heisst, das Argument, wo man zum Beispiel bei den KZ-Häftlingen einmal wieder mal gehört hat, eben schwierig war, überhaupt etwas zu unternehmen, was die tatsächlich oft auch gestummen hat, bei dieser Opfergruppe von den Zwangssterilisierten nicht, weil wirklich die NS-Diktatur selber quasi die Möglichkeit ins Spiel gebracht hat. Aber die Möglichkeit hat nichts geändert, oder ich würde sagen, am generellen Desinteresse von der Schweizer Behörden. Es gibt den Fall von Heinrich Rothmund, dem damaligen Chef von der Polizeiabteilung vom eidgenössischen Justizdepartement. Der hat in einem Fall von einem Schweizer Bürger gesagt, man soll dem Fall ihren Lauf lassen, was dann quasi zu der Zwangssterilisierung geführt hat. Und die Begründung war, man wollte die Schweizer Heimatgemeinde von dem Opfer kennen, in Anführungszeichen, Dauerarmenfall zumuten.
Ein Dauerarmenfall, was meint er damit?
Es ist tatsächlich so, oder, wenn so betroffene Leute zurück in die Schweiz eingewandert wären, dann wäre ihre Heimatgemeinde zuständig gewesen für ihre Unterbringung. Und das wiederum, ja, wenn keine Mittel rum gewesen wären, was bei vielen so gewesen ist, dann ja, hätte das Kosten verursacht. Und um das ist es gegangen. Also man meinte mit Dauerarmenfall, oder man hätte eigentlich in einem gewissen Sinn wollen höhere Sozialkosten verhindern und den Preis dafür sind Zwangssterilisierungen gewesen.
Das zeigt im Endeffekt wirklich auch so ein bisschen, dass das Gedankengut auch hier in der Schweiz verbreitet war.
Ja, es ist für uns heute wirklich schwierig vorstellbar, oder? Und man muss vielleicht auch festhalten, und das sind auch nicht alles Nazi-Sympathisanten gewesen, die so gedacht haben in der Schweizer Behörde. Das eugenische Gedankengut ist wirklich sehr, sehr weit verbreitet gewesen. Man würde heute wahrscheinlich fast sagen, zu einem gewissen Teil auch Mainstream, oder? Ich habe es am Anfang schon gesagt, es hat das erste Sterilisationsgesetz von Europa, ist in Kanton Waadt in Kraft getreten. Es gibt Fälle von Zwangssterilisierung in der Schweiz selber, an Schweizer Bürgerinnen. Also, man ist da wirklich in der Schweiz der Pseudowissenschaft gegenüber sehr, sehr aufgeschlossen gewesen.
Zurück zu der Ida. Ihr Vater hat alles Mögliche versucht, um die Zwangssterilisierung von der Tochter zu verhindern. Wie ist es dort weitergegangen?
Ja, für die Ida, und da ist sie wirklich ein Spezialfall, oder hat man sich wirklich eingesetzt, hat sogar einen Bundesrat gegeben, den Bundesrat Motta, der sich für sie stark gemacht hat. Das Interessante ist auch, wenn man schaut, wieso haben sie sich für die Ida eingesetzt, oder es wird unter anderem mit diesen Interventionen wie beschrieben, die Ida sagen, in Anführungszeichen, eine brave, fleissige, saubere, allgemein beliebte Schweizer Bürgerin gewesen. Es wird betont, dass sie kein Interesse an Männern hatte und darum quasi Sterilisierung gar nicht vonnöten sei. Das wird betont, wie Krankheit nicht vererbbar sei. Das zeigt ein bisschen der Mindset. Oder das, was ich am Anfang gesagt habe, eben, dass die Ida ist quasi der Hilfe würdig gewesen, eben weil sie also eine brave, fleissige, saubere und allgemein beliebte Schweizerin war. Man muss aber auch sagen, die Hilfe der Schweizer Behörden hat nicht viel gebracht. Oder die Deutschen sind eigentlich dort hart geblieben und haben gesagt, eben entweder Sterilisierung oder Ausreise.
Was hat sie gemacht?
Sie hat sich gegen eine Ausreise entschieden, muss auch wissen, oder ihre Familie ist in Süddeutschland gewesen. Sie hat eigentlich in der Schweiz keine grossen Angehörige gehabt, unseres Wissens. Und das wäre ein enormer Bruch gewesen. Und darum geht aus dem Dokument hervor, dass sie dann am 6. Januar 1936 in einem städtischen Spital in Schopfheim sterilisiert worden ist.
Also hat sie letztendlich irgendwie doch keine Wahl gehabt? Ist sie für das irgendwann auch entschädigt worden?
Nein, sie ist nie entschädigt worden. Man muss wissen, es hat nach dem Zweiten Weltkrieg eine Kommission gegeben, wo Schweizer Opfer vom NS-Regime entschädigt haben können werden. Das Ganze finanziert durch Deutschland, das war von Reparationszahlungen eigentlich. Und die Kommission hat sich tatsächlich mit dem Fall Ida beschäftigt, sind aber auf den Fall nicht eingetreten. Unter anderem mit dem Argument, wie Sie gesagt haben, Zwangssterilisierungen können quasi nicht auf die gleiche Stufe gestellt werden wie andere nationalsozialistische Verfolgungsmassnahmen. Und außerdem hat man befürchtet, dass es eine hohe Dunkelziffer gibt bei den Schweizer Zwangssterilisierten. Und man hat wollen verhindern, dass eine grosse Zahl von Betroffenen quasi selber einen Antrag stellt. Also wir sind wieder bei den Finanzen.
Dass die Fälle jetzt überhaupt publik sind, das liegt eben an Forschungsarbeiten wie der von der Historikerin Sophie Küsterling. Sie hat vorhin einmal gesagt, oder sie sei eigentlich erstaunt gewesen, dass das überhaupt nicht unserem Bewusstsein ist. Was hat sie sich auch von dieser Aufarbeitung erhofft?
Also sie erhofft sich tatsächlich, dass es einen Anschluss gibt für noch mehr Forschung zu dem Thema, weil da stehen wir tatsächlich erst am Anfang. Aber sie hat auch die Hoffnung, dass sich im gesellschaftlichen Bewusstsein etwas verändert.
Und gleichzeitig hoffe ich, dass wir als Gesellschaft im Allgemeinen mehr hinterfragen, wie wir denn mit Menschen umgehen, die psychisch krank sind oder eine Behinderung haben, weil auch heute werden sie noch viel zu oft an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Und das fällt ja nicht erst bei der Erinnerungskultur an.
Zum Schluss, Benno, was ziehst du für Schlüsse aus dem Ganzen?
Ja, ich finde es wichtig, oder ich hoffe, dass das wie ein weiteres Mosaiksteinchen ist, wo ein bisschen ein neues Bild gibt in Bezug auf Schweiz während dem Zweiten Weltkrieg. Oder ich glaube, das ist ganz lang, ist das prägt gewesen, das Bild von der Aktivdienstgeneration, wo die Schweiz eine Insel war in Europa, wo sich quasi geschützt hat gegen den Hitler. Und dann hat es Brüche bekommen, gesehen, okay, es hat irgendwie wie eine Form von Kollaboration gegeben. Und es ist vielleicht nicht nur die Armee gewesen, wo uns geschützt hat. Und jetzt, ich würde sagen, in den letzten 5 bis 10 Jahren, fangen wir an entdecken, dass es eben auch Schweizer Opfer gegeben hat vom Nationalsozialismus und dass die Schweiz nicht nur quasi aus Soldaten und aus Kollaborateuren bestanden hat, sondern auch aus Leuten, die aus welchen Gründen auch immer, sei es, weil sie Widerstandskämpfer gewesen sind, die falsche Religion gehabt haben, homosexuell gewesen sind oder eine kognitive Störung gehabt haben, ins Visier von den Nazis geraten sind. Und die Leute haben es verdient, dass man sich an ihre Geschichte erinnert. Und die Forschungsarbeit von der Sophie Küsterling ist eine Art und Weise von der Erinnerung.
Danke, Benno, für das Gespräch.
Danke, Alex.
Das war es, die neueste Folge von «Apropos» zu Zwangssterilisierungen im Dritten Reich. Den Artikel von unserem Romandie-Korrespondent Benno Tuchschmidt den wir euch im Episodenbeschreib verlinken. Die Folge produziert hat Tobi Holzer und wir hören uns morgen wieder. Bis dann, ciao zusammen.